Ja, heute habe ich wieder ein gutes Thema, warum Christen sich verkriechen, verstecken. Es gibt so viele Gründe, dass wir einfach am liebsten manchmal untertauchen würden, wenn nur ein U-Boot kommen würde oder wenn sich die Erde auftun würde. Weißt du, wir haben manchmal Probleme, weil wir möchten nicht zu dem stehen, was wir wirklich sein sollten und sein müssten. Wir haben ja auch die Jünger Jesu, die haben sich versteckt. Damals nach der Kreuzigung in Jerusalem aus Angst vor den Juden. Der Heilige Geist war noch nicht da. Weißt du, und manchmal ist der Heilige Geist nicht da, die Salbung nicht da, und wir möchten am liebsten gar nichts machen. Verstehst du? Am liebsten möchten wir wieder Jona das Schiff nehmen, nach Tarsis fahren und vielleicht dort irgendwie missionieren, aber nicht nach Ninive. Warum verkriechen sich manche Christen, verstecken sich manche Christen? Das ist das Thema heute, aber ich lade dich ganz herzlich ein für die nächsten Tage. Am Samstag, also morgen, wird das Thema sein, wie erleben wir Jesus? Wie erleben wir Jesus praktisch im Alltag, in meiner Familie, an meinem Arbeitsplatz, in der Gemeinde, in der Gesellschaft, wo ich bin? Wie erlebe ich Jesus? Was muss ich da tun? Und wie komme ich überhaupt zu Jesus? Und dann am Sonntag wird das Thema sein, wie wird man gesegnet? Also, wenn du gesegnet werden möchtest, bist herzlich eingeladen. Wir werden einfach Zeit nehmen, dass Gott uns berührt, dass Gott uns salbt, dass Gott uns begegnet. Das wollen wir tun. So, warum verstecken sich viele Christen? Ich weiß nicht, ob es dir geht, ob du auch immer so ein mutiger Zeuge Jesu Christi bist, dass du auf der Straße, dich auf dem Breitscheidplatz hinstellen kannst und kannst sagen, so spricht der Herr, Leute, kommt her und hört zu. Ich weiß, was für eine Überwindung das ist. Als ich das erste Mal Straßenmission gemacht habe, das war in Augsburg, ich habe einfach ein Plakat gemacht, damals konnte ich gar nicht so richtig Deutsch, ein Plakat gemacht, Jesus, komm bald wieder, rette deine Seele oder so ähnlich. Irgendetwas mit Jesus habe ich ein Plakat gehabt. Und da war ich zuerst auf der Toilette, auf der öffentlichen Toilette, habe ich gebetet, lieber Heiland, hilf mir, dass ich nicht feige bin. Sonst bin ich nicht auf den Mund gefallen, aber ich bin ein Feigling. Für Jesus, wenn es um Jesus geht, sind wir Feiglinge. Auf der Toilette gebetet, dann raus und gleich das Plakat umgehängt, dann hat jemand gesagt, was ist denn da los? Was ist denn da los? Und dann bin ich marschiert und dann, weißt du, wenn du anfängst zu gehen, jeder Schritt ist dann ein Glaubensschritt und du wirst mutiger und mutiger und mutiger. Aber, wie gesagt, die Angst ist da. Menschenfurcht. Menschenfurcht ist, weißt du, wir können über alles reden, über Wetter, über Arbeit, über Frauen, über Männer, wir können über die Wohnung reden, aber sobald es um Jesus geht, das ist etwas Unsicheres. Also wir kennen Jesus, wir lieben Jesus, wir sind in der Gemeinde, wir beten zu Jesus, aber wir schämen uns irgendwie. Ich weiß nicht, ob es dir so geht, aber das ist normal. Während der Erdentage Jesu gab es auch solche Leute, die sich geniert haben, das waren heimliche Jünger, die Stillen im Lande, sagen manche Leute. Das war Josef von Arimathäa und der Nikodemus. Nikodemus kam sogar nachts zu Jesus, damit niemand sieht. Das waren ja berufstätige Menschen. Weißt du, und dieser Josef von Arimathäa war im dem Hohen Rat. Wenn das jemand sehen würde, dass ich zu Jesus gehe, was denken die? Verstehst du? Was denken meine Kollegen? Was denken meine Freunde? Ich weiß auch noch, dass ich dann in Augsburg dann einfach missioniert habe, auch an der Firma, wo ich gearbeitet habe. Ich wollte auch meinen Kollegen von Jesus erzählen, an meinen Arbeitskollegen bei der Firma MAN. Und dann habe ich einen freien Tag gehabt. Und dann habe ich mit Plakat auch so, stand ich vor der Tür da bei der Firma, wo die Leute beim Schichtwechsel rein und rausgehen, einen Tag Urlaub genommen, deswegen, damit ich das tun kann. Am nächsten Tag komme ich in die Firma, dann fragt mein Kollege, weißt du, ein Frommer ist bei uns. Ein Frommer ist bei uns. Weißt du, und ich wusste, dass ich das bin, verstehst du? Aber, weißt du, das ist so schwierig. Weißt du, du kannst zu der Masse reden, aber zu den Einzelnen, da ist man oft feig. So in einem persönlichen Gespräch stellen wir vor, die Leute fragen dich, was ist das? Dieser Nikodemus kam nachts zu Jesus, war so ein verborgener Jesu-Jünger und dieser Josef von Arimathäa ebenfalls. Und dann passiert die Kreuzigung. Und dann wird es ernst. Jetzt wissen Sie, jetzt ist Jesus weg. Und wir sind im Hohen Rat überstimmt worden. Und wir haben geschwiegen und jetzt müssen wir etwas tun, es ist höchste Zeit. Und dann gehen sie zum Pilatus und fragen, Pilatus, könntest du uns den Leichnam Jesu geben? Und der Josef von Arimathäa stellt sogar sein eigenes Grab ihm zur Verfügung. Nur nebenbei, die beiden liebten Jesus, aber ihnen fehlt der Mut, Jesus zu bekennen, öffentlich zu bekennen. Sie wurden überstimmt, auch im Hohen Rat bei der Kreuzigung. Das klang so, als wenn sie alle einmütig wären. Die haben einfach sich nicht gestreckt. Und nicht gestimmt. Josef wusste, Jesu Nachfolge, das hat Konsequenzen. Wenn ich Jesus nachfolge, ja, das kann sein, dass die mich verspotten. Was sagt meine Familie, was sagen meine Kinder? Ich werde benachteiligt und wir haben immer Angst, ja, die haben mich nicht mehr lieb, wenn ich Jesus öffentlich bekenne. Und wir sollten seine Zeugen sein. Und deshalb hat der Herr gesagt, ihr sollt die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, in Samaria, in Judäa und bis ans Ende der Welt. Aber weißt du, wo man als Zeuge anfangen muss, wo du Jesus bekennen musst? Ist in der Familie, in Judäa, in Jerusalem, da wo du wohnst, da wo die Leute dich kennen. Und das ist am allerschwersten. Glaub mir das, ich weiß es. In der Firma, Jesus zu bekennen. Und da brauchst du den Heiligen Geist. Sonst versagst du. Und diesen beiden fehlte der Mut. Aber die Geschehnisse in Jerusalem haben das Leben verändert. Die Sonnenfinsternis, das Erdbeben in der Stadt, das der Vorhang im Tempel zerreißt, dass angeblich welche Tote durch die Stadt spazierten und dergleichen. Und dann die Aufschrift auf dem Kreuz, Jahwe, das heißt, sie haben den Herrgott gekreuzigt, unseren Herrn Gott und so weiter. Und das ganze Verhalten, was da auch der römische Hauptmann da gesagt hat, das war wirklich der Sohn Gottes. Der Heide hat es erkannt, das war wirklich der Sohn Gottes. Und wir halten unseren Mund, wir sind still. Und deshalb hat Josef von Arimathäa gesagt, ich muss hier raus aus dem Schneckenhaus. Ich muss jetzt an die Front gehen und ich will nicht schuldig werden und mich versündigen an Jesus. Ich will Jesus bekennen. Und es ist so wichtig, Jesus sagt, wer mich bekennt vor den Menschen, den werde ich auch bekennen vor dem himmlischen Vater. Und das ist aber so schwer. Geschwister, ich weiß als junger Christ, wie schwer das für mich war, Jesus zu bekennen, zu erzählen. Meinem Kumpel, meinem Freund, meinen Feinden kann ich von Jesus erzählen, aber meinen Freunden nicht. Da habe ich Probleme gehabt. Ich werde bis heute nicht vergessen. Gott hat mir die Schuld vergeben. Aber meinem besten Freund, dem Franz, den habe ich nicht von Jesus erzählt. Ich war wiedergeboren, ich war getauft, ich ging jeden Sonntag in die Kirche, in die Gemeinde. Verstehst du? Aber ich habe nicht erzählt, was ich mache und was ich glaube, welche Einstellung ich habe. Ich war so ein Feigling. Und dann komme ich nach Hause und was höre ich? Meine Mutter sagt, hast du das Neueste gehört? Da ist der Trecker umgekippt, also Traktor. Und der Franzl ist erdrückt und ist tot. Und dann kam meine Stimme und du hast mir nichts von Jesus gesagt. Ich habe lange Zeit Albträume gehabt und Schuldgefühle gehabt und du hast mir nichts von Jesus gesagt. Und ich weiß, wie schwer es ist, Christus zu bekennen vor Menschen, vor Kollegen, vor Freunden. Ich kann auf der Straße predigen, aber ich habe Schwierigkeiten oder habe damals Schwierigkeiten gehabt, Jesus meinem Kumpel zu erzählen. So, und das war bei Nikodemus und das war bei Josef Arimathäa genauso. Die haben Angst gehabt, die haben sich verkrochen, die wollten nicht auffallen, die wollten nicht fromm sein, verstehst du, dass man denen was unterstellt, so ein Frommer ist da. Aber der Glaube handelt. Die Bibel sagt, Werke oder Glaube ohne Werke ist tot. Und er wurde überstimmt, dieser Josef von Arimathäa. Ich lese seine Geschichte hier, Johannes Kapitel 19, Vers 38. Danach aber bat Josef von Arimathäa und ja, er war ein Jünger Jesu, ein heimlicher Jünger Jesu, aber aus Furcht vor den Juden, ein Verborgener. Er war Jünger, aber ein verborgener Jünger. Wir sind auch vielleicht verborgene Jünger. Keiner weiß es, dass wir an Gott glauben. Verstehst du? Die Bibel irgendwo in der Handtasche oder in der Tasche versteckt, dass niemand sieht, dass du mit der Bibel zum Gottesdienst gehst. Die Amerikaner sind da stolz, dann nehmen sie die große Bibel und dann gehen sie zur Kirche. Dass jeder sieht, ich gehe zur Kirche. Aber in einem Land, wo Verfolgung ist, wo Unterdrückung ist, wie in Russland und so weiter, da geht man zu zweit und dann verschwindet man hinter dem Haus irgendwo in der Versammlung aus Angst vor den Kommunisten, aus Angst vor den Nazis, aus Angst von, was weiß ich, aus dem Dritten Reich. Ich habe einige Geschwister in Stuttgart in der Gemeinde gehabt und da habe ich gesagt, was habt ihr gemacht im Dritten Reich? Wenn die Leute alle heil geschrien haben, dann haben sie gesagt, wir haben uns am Geländer festgehalten oder wir haben uns irgendwo versucht, wo wir uns festhalten können, damit wir nicht auffallen, dass wir nicht heil rufen. Verstehst du? Ich predige hier auch jetzt, wir gehen auf die Endzeit zu, auf die Zeit des Antichristen und da werden die Leute das Mahlzeichen des Tieres annehmen und wer das Mahlzeichen des Tieres nicht angenommen hat, der wird weder kaufen noch verkaufen können. Geschwister, wir müssen mutig werden, diese versteckten Christen. Und heutzutage, weißt du, durch Facebook und die ganzen sozialen Medien, weißt du, die wissen ganz genau, wo du hingehst, was du machst und so weiter, deine ganze Gesinnung. Im Dritten Reich war das noch nicht so, so, dass die Geheimdienste auch bei den Kommunisten nicht so funktionierten. Aber hier, heute funktioniert alles, die drücken auf den Knopf und alle, die in die Pfingstgemeinde gehen, alle, die in der Freikirche gehen, alle, die getauft sind, alle, die vielleicht an die Bibel glauben, die werden alle rausgedruckt und die werden abgeholt. Und so weiter. Und die wissen alles. Und jetzt müssen wir lernen, in einer Gesellschaft, in der wir leben, uns zu outen. Ich bin auch ein Christ. Ich glaube auch an Jesus und ich bleibe bei Jesus. Wir sind so groß geworden, dass wir das lernen müssen. Ich bleibe bei Jesus. Komm, Teufel, raus. Verstehst du? Ich lasse mich nicht umstimmen. Jetzt, er war ein Jünger, verborgener Jünger des Herrn Jesus und ging zum Pilatus und bat, dass er den Leib Jesu abnehmen dürfte. Und Pilatus erlaubte es und er nahm sein Leib ab. Josef von Arimathäa war ein reicher Mann. Du siehst, er gebraucht jetzt seine Möglichkeiten. Ein verborgener Jünger Jesu, Matthäus 27, Vers 57, ein angesehener Ratsherr im Markus-Evangelium, ein Mitglied des Hohen Rates, dem obersten Gericht der Juden, er verwendet sich für Jesus. Plötzlich outet er sich. Und wir müssen auch, ob wir wollen oder nicht, auch manchmal uns outen. Denn die Zeit wird kommen, wo du die Farbe bekennen musst. Ich habe als junger Christ, nachdem ich solche Schlappen, geistliche Schlappen erlebt habe, mit meiner Feigheit, habe ich gesagt, wenn ich jetzt in eine neue Firma komme, ich werde als erstes mein Tischgebet sprechen. Ich werde nicht aufstehen und Hände hochheben und sagen, so, danke Vater für diese Spaß. Nein, ich werde meine Hände falten. Und das ist der erste Schritt, dass man mutig den Herrn bekennt und dass man für das Essen dankt. Und ich weiß auch, das war, fangen die Leute zu reden, guck mal, ein frommer das ja, du hast dein Essen verdient, du hast gearbeitet dafür, du bezahlst für das Essen, verstehst, musst du da noch extra danken? Ja, aber du siehst, wir müssen outen und sagen, guck mal an. Und dieser Josef von Arimathäa verwendet sich für Jesus, auch wenn er überstimmt wurde, auch wenn er sich vielleicht der Stimme enthielt. Er sagt, aber jetzt ist die höchste Zeit, jetzt bekenne ich Jesus. Bis zur Kreuzigung taucht er nicht öffentlich auf. Er wird Angst gehabt haben. Ja, die kreuzigen mich auch noch als nächstes. Und die haben, in den Apokryphen heißt es, es gibt ein Evangelium von Josef von Arimathäa, ein apokryphisches Buch. Sie haben den Josef von Arimathäa überall gesucht. Der war verborgen, untergetaucht. Weil er Jesus sein Grab zur Verfügung gestellt hat, dass sie nachher versiegelten und dass Jesus auferstanden ist, das Grab ist leer. Du weißt ja. Aber er war, im letzten Moment ist er mutig geworden. Und die Juden waren damals gemein und gehässig. Sie verfolgten die Christen. Und es gehörte schon eine Portion Mut, ein Christ zu sein. Auch heute gehört noch eine Portion Mut, ein Christ, Kind Gottes zu sein. In der Heiligung zu leben. Gottes Willen zu tun. Und deshalb blieb er lieber in der zweiten Reihe. Irgendwo so in den Fernen liefen. Da ist er mitgegangen. Und ihm ging es auch nicht anders als den Jüngern nachher, nachdem der Herr gekreuzigt wurde. Sie haben sich aus Angst vor den Juden versteckt. Vor wem versteckst du dich? Und das waren die Juden, das waren die Religiösen, diese Pharisäer, verstehst du? Vor denen, nicht nur die Moslems, die würden dir nichts antun, aber die Frommen, die Religiösen, die Juden, die werden dir was antun. Ich sag dir, pass auf, die, die so laut und beten, die schmeißen dich weg. Die gehen über deine Leiche. Der Teufel hasst Jesus. Ich muss in diesen nächsten Tagen immer wieder euch sagen, du kannst vom Buddha reden, du kannst vom Allah reden, du kannst vom Krishna reden, du kannst, was weiß ich, kannst vom Teufel reden. Da passiert gar nichts. Aber sag nur nicht Jesus. Da gehen gleich Jalousien runter, dann bist du ein Sektierer, dann bist du Rassist, dann was weiß ich, was du alles bist. Ja, in aller Liebe. Dann fangen sie an, dich schief anzugucken und dann sagen sie, du bist vom Teufel, du bist ein Fanatiker, ein Spinner. Aber sonst lassen sie dich in Ruhe. Kannst von allem reden, kannst du von allen Politikern reden, wenn die noch so blöd sind. Gott selbst muss uns befreien von der Angst von den Juden. Und du siehst die Gemeinde, die Gläubigen, auch der Paulus, wo der später hinging, die wurden immer von den Juden verfolgt. Die Heiden, denen ist doch vollkommen wurscht. Verstehst du? Denen ist vollkommen egal, ob du glaubst oder nicht glaubst, ob du Christ bist oder nicht, aber denen ist nicht egal. Da packen sie doch den einen an der Haare und ziehen den, weil sie den Paulus nicht erwischt haben, von dem Hohen Rat oder von der Stadtverwaltung. Wegen diesen Leuten kommt die Unruhe in unserer Stadt. Aber wir müssen lernen, furchtlos zu werden. Furcht Ja, nicht nur Furcht vom Teufel, du musst auch furchtlos werden, dass du von niemandem mehr Furcht hast. Wir beugen unsere Knie nicht von niemandem. Und das ist diese Einstellung des Herzens. Und wir tun das, was sich gehört. Aber viele sind gar nicht von sich selber überzeugt. Erst wenn du von dir selbst überzeugt bist, tust du das, was sich gehört, was wirklich ist. Wenn du verliebt bist mit jemandem und jemanden gerne hast, von dem redest du, zu dem stehst du, auch wenn er die größten Dummheiten macht. Und so ist auch mit Jesus. Gott selbst machte die Jünger mutig und die Diener Gottes, die einfach gingen, so wie der Apostel Paulus. Der Apostel Paulus verfolgte zuerst die Gemeinde und die Gläubigen, die Christen, und nachher wurde einer der größten Zeugen Gottes, der größte Mitarbeiter. Und deshalb, du musst überzeugt sein, Jesus ist der Messias, Jesus ist der Heiland der Welt. Er ist mein Erlöser, er ist mein Gott, er ist mein König. Ich sing nicht nur von ihm, ich glaube an ihn und ich lebe für ihn. Und für ihn würde ich auch sterben. Aber sind wir wirklich bereit, für ihn auch zu sterben? Heutzutage, wenn du an Christus glaubst, wirst du ein bisschen schief angeguckt, ein bisschen verspottet und vielleicht wird dir auch ein Vogel gezeigt oder sonst noch was, aber sonst passiert nichts. Jesus ist der von Gott verheißene Messias. Ich lese in Jesaja 53, Vers 9. Und man gab ihm sein Grab bei gottlosen Menschen, bei den Reichen und so weiter. Und obwohl er kein Unrecht getan hat, und in ihm kein Betrug war in seinem Mund, man gab ihm ein Grab bei den Gottlosen. Ja, der Josef von Arimathäa, lange Zeit hat er nicht sich zu Jesus bekannt, aber dann im letzten Moment, und ich denke, es ist so wichtig, dass sogar viele Leute sind zu feige, jetzt, wenn es ans Sterben geht, da redet man nicht vom Tod, da redet man nicht von Gott. Ja, wir sollen von Gott reden, im Leben oder im Tod. Uns nicht genieren, denn im Tod müssen die Leute erfahren, dass ich an Gott geglaubt habe. Wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich bekennen, auch vor meinem himmlischen Vater. Aber das ist noch nicht mein Thema. Mein Thema ist, warum verkriechen sich so viele Menschen? Warum verstecken sich? Ja, weil sie nicht dementsprechend leben. Weißt du, dann sagen sie, und du willst Christ sein? Wenn dein Leben nicht mit deinem Glauben, mit deiner Überzeugung übereinstimmt, ja, und du willst Christ sein? Du gehst fremd. Du saufst, du nimmst Drogen, du was weiß ich, was du alles machst. Dein Leben stimmt gar nicht dem überein. Und du lügst. Und du redest Unsinn. Auf dich kann man sich nicht verlassen. Weißt du, was die Leute erzählen? Wie schlecht du bist. Aus Angst vor den Juden. Juden ist nicht nur die Israelis da unten, was da jetzt in Jerusalem gelebt haben. Juden sind die religiösen Menschen. Es ist erstaunlich. Obwohl die Leute nicht das Neue Testament kennen, die wissen ganz genau, wie ein Christ leben soll. Ja, aber du kriegst Komplexe, die sagen, ja, aber das bist du gar nicht. Aus Angst vor den Juden, dass du dich nicht outest, weil du weißt, mein Leben ist nicht vollkommen. Wir sind allzumal Sünder und Mangel des Ruhmes, was wir bei Gott haben sollten. Uns fehlt mannigfaltig. Ich habe so viele Mängel und so viele Probleme. Ich falle, ich mache Fehler. Und gerade die Leute zu Hause, die wissen ganz genau, du willst Christ sein. Und dann schimpfst du, platzt du. Gehst aus der Haut, gehst auf die Palme und was weiß ich, schreist. Als ich vorhin herkam, da war ein Ehepaar, die haben sich auf der Straße fast geschlagen. Verstehst? Und ihr wollt Moslems, das waren Moslems. Verstehst? Und ihr wollt Christen sein oder ihr wollt das sein und so weiter. Die Leute wissen ganz genau Bescheid, wie ist ein Christ. Aber wir leben ja im Fleisch und ich will dir etwas sagen. Du darfst bekennen und auch wenn du Fehler machst, zu John Wesley, ja, da wollte einer, hat Probleme gehabt mit seiner Ehe und so weiter in seiner Familie und wollte von ihm Rat holen, was soll ich machen mit meiner Frau, funktioniert es nicht so und wollte dieser Bruder wissen, was soll ich machen. Und da kommt er ans Haus, wo John Wesley und seine Familie wohnen, dann sieht er durch Schlüsselloch, da hört es erstmal einen Krach und dann sieht er zum Schlüsselloch, wie die Frau von John Wesley, eine korpulente Frau war sie, wie er ihn an die Haare nimmt und ihn durch die Wohnung zieht, wie am Staubwischer. Und dann sagt er, Himmels Willen, das ist meine Ehe, nur Gott. Und da hat John Wesley später mal gepredigt, weißt du, wir müssen keine Heiligen sein. Gott schaut, wie wir als Menschen sind in unserer inneren Einstellung. Ich liebe Jesus. Und das ist ausschlaggebend. Nicht, wie du jetzt gerade im Augenblick, in welcher Verfassung du bist, wie deine Ehe ist, wie deine Familie ist, wie du am Arbeitsplatz bist. Ich will nur etwas sagen, was vielen Christen Probleme macht. Ich bin nicht perfekt. Sag mir einen Menschen, der perfekt ist. Ja? Josef achtete, als er das hier jetzt wusste, der Jesus ist gekreuzigt, er ist gestorben, er hat sein Leben ausgehaucht, mein Gott, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Dann hat er gesagt, mir ist jetzt vollkommen egal, das Geschwätz der Juden. Mich stört es gar nicht, was die da schwätzen. Und wir müssen so weit kommen, wenn wir an Jesus Christus glauben, dass wir uns nichts ausmachen, was die Leute schwätzen. Verstehst du, ich liebe Jesus, auch wenn ich ihn versage. Der Herr liebt mich, denk an Petrus. Verstehst du, der Petrus hat seinen Herrn dreimal verleugnet. Und Jesus sagt, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Er hat ihn lieb gehabt. Und das ist das Ausschlaggebende, dass du Jesus lieb hast und nicht, was du gerade tust und wie du jetzt gefallen bist und was mit deinem Leben passiert ist und was die Leute erzählen. Du warst auch mit Jesus. Und dann sagt er, ich kenne dich nicht, ich weiß nicht, wer du bist. Ja. Aber hier hat der Josef von Arimathäa die Wahrheit verstanden. Die verborgenen, versteckten Christen. Auch der Petrus war ein so verborgener Feigling. Obwohl er mit dem Herrn nicht sogar sterben wollte. Du siehst, was für einen Einstand er hat. Der wäre bereit, sogar für Jesus zu sterben. Der Thomas genauso. Aber die sind alle stiften gegangen. Abgehauen, versteckt. Und dann Josef von Arimathäa geht zum Pilatus hinein und sagt, könnte ich Jesus bestatten, anständig bestatten? Pilatus lässt sich überzeugen, ob Jesus wirklich gestorben ist. Der Hauptmann bestätigt, ja, es ist so. Matthäus Kapitel 27, Vers 60. Und jetzt scheut er keine Opfer mehr, weil er sagt, ich habe lang genug geschwiegen. Ich habe lang genug alles unterdrückt. Ich habe lang genug mich versteckt. Er soll sogar mein neues Grab nehmen und ich kaufe sogar die Leinentücher. Er lässt sich was kosten, die Beerdigung Jesu. Gottes Gnade hat ihn irgendwie verändert. Im letzten Moment, wir müssen nicht perfekt sein. Weißt du, im irgendwo einen Moment gibt es in unserem Leben, wo die Menschenfurcht von einem genommen wird, die Angst, seinen Ruf, die Stellung zu verlieren oder was weiß ich auch alles. Und die Menschen legen so viel Wert auf ihren Ruf. Was denken die Leute von mir? Mutig werden, das ist alles. Ja, warum verstecken sich so viele Christen? Ja, weil sie vielleicht zu wenig von Jesus wissen, aus Angst, aus welcher Angst auch immer. Es gibt ganz wenig mutige Menschen. Mutige Menschen leben gefährlich, verlieren Freunde, verlieren Spender. Sag nur die Wahrheit. Deshalb wird in vielen Kirchen die Wahrheit gar nicht mehr gepredigt. Da geht keiner mehr hin. Da wird nicht mehr unterstützt. Da verlieren die Leute die Arbeit womöglich oder die Anerkennung. Ich habe in Stuttgart einen lieben Bruder gehabt, der war Maler, bekehrt sich. Weißt du, Jungbekehrte sind Feuer und Flamme für den Heiland. Nachher, da verflacht das alles. Aber der war Feuer und Flamme und er war Maler. Und plötzlich ist ihm, er wusste nicht viel, noch nicht viel von Gott. Aber er sagt, Christen stehlen nicht. Christen stehlen nicht. Und dann sagt sein Chef, da kam Lieferung von Fliesen, bitte lade es um in mein Auto. Dann hat er gesagt, nein, Chef, das ist Diebstahl. Ich stehle nicht. Verstehst du? Schon da fängt das Outen, verstehst du, dass sich zu Christus bekennt. Dann hat er gesagt, gut, du bist entlassen. Verstehst du? Der ist entlassen worden, weil er nicht die Fliesen in sein Auto umgepackt hat. Wir stehen nicht. Dann gibt es die Notlügen. Verstehst du? Und der Chef steht daneben und das Fräulein sagt, ja, mein Chef ist nicht da. Das passiert überall. 200 Mal am Tag lügen die Menschen im Schnitt. Und guck mal, und wir sind nicht perfekt. Wir müssen lernen. Mutige Menschen leben gefährlich. Die verlieren ihre Anerkennung, verlieren ihre Stelle, verlieren sogar ihr Land und Hof und Familie. Werden dann als Nazis, Rassisten, Fanatiker, Spinner bezeichnet, sind unsympathisch, man macht einen großen Bogen um sie herum, sind unbeliebt, Menschen, die Wahrheit sagen. Und weißt du, du musst gar nichts Schlimmes tun. Du musst nicht immer von lieben Gott reden, von Jesus. Du musst nur bei der Wahrheit bleiben. Du musst nur bei der Wahrheit bleiben. Josef will uns ermutigen, hier nach vorne zu treten und für Jesus einzustehen, für die Wahrheit einzustehen, für das Leben einzustehen. Ja, für die Ewigkeit einzustehen, da musst du nicht gleich sagen, also ich habe gelernt in meinem Leben nicht gleich von Jesus zu reden, ich rede zuerst vom Wetter, vom Leben, von der Endzeit, wo wir drinstecken. Wir sind mittendrin in der Endzeit, liebe Leute. Und erzähle den Leuten von der Endzeit. Und dann, wieso, warum und weshalb? Dann kann ich sagen, weil Gott alles unter Kontrolle hat. Gott hat alles unter Kontrolle. Weißt du, wir müssen nicht gleich mit Jesus reinplatzen und das Kind mit dem Bad auszuschütten. Aber wenn du mit Jesus gehst, du findest bei Gott Anerkennung. Wenn du bei der Wahrheit bleibst, du bekommst bei Gott die Anerkennung. Stell dir mal vor, was wäre aus Jesus geworden, wenn Josef ihn nicht beerdigt hätte? Hätten die Raben ihn gefressen oder die Geier? Und er sagt, ich muss was für Jesus tun. Wie bekennt man sich zu Jesus, wenn man sich nicht verstecken will? Ja, tu etwas für Jesus. Für seine Sache, für seine Gemeinde, für sein Leib, für seine Brüder. Und was ihr einem der Geringsten getan habt, sagt Jesus, das habt ihr mir getan. Du musst nicht bloß auf der Kanzel stehen und predigen. Manche Leute denken, ich muss öffentlich predigen oder wie Petrus und wie Johannes und wie Thomas und so weiter einfach auf die Pauke hauen. Petrus und die Elf, die traten auf. Nein, der Josef von Arimathäa hat so viel für Jesus getan, was die ganzen Apostel nicht zusammen gemacht haben. Er hat Jesus beerdigt, die beiden, Nikodemus und Josef von Arimathäa. Die haben für den Himmel, fürs Reich Gottes viel mehr getan. Aber sie sieht nicht so viel aus. Was ist das für so viele? Verstehst du? Aber sie haben unheimlich viel getan. Deshalb, wir sollen die Leute nicht verdammen, die so in der Versammlung sitzen und jetzt zur Zeit vielleicht nichts tun. Die stillen im Lande. Der Tag X wird kommen. Die werden auf die Barrikaden gehen. Die werden mehr tun wie alle Christen zusammen. Du wirst erstaunt sein. Weißt du, wenn die Stunde Gottes kommt. Und mir ist groß geworden, hier in dieser Vorbereitung, nicht immer ist die Stunde Gottes für den Einzelnen da. Wir müssen warten, bis die Stunde Gottes kommt, bis plötzlich wir in unsere Berufung reinkommen. Und du, Josef von Arimathäa, stell dein Grab ihm zur Verfügung. Und der erfüllte die biblische Prophetie. Bei den Reichen wird er sein Grab finden. In den Evangelien wird Josef bei allen vier Evangelisten erwähnt. Deshalb, er ist so wichtig geworden, obwohl er nicht viel getan hat. Durch Jesus beerdigt. Deshalb ist in der Bibel eine Beerdigung was ganz Wichtiges. Bei Lukas ist er ein guter und gerechter Mann. Bei Matthäus ist er ein reicher Mann und dergleichen. Und jetzt outet er sich hier. Und beim Johannes, in seinem Evangelium, ist dieser Josef von Arimathäa ein verborgener Jünger Jesu. Aber der hat nur eine Tat getan. Und wir müssen nicht viele Taten tun. Ich will dich nur auch beruhigen und beschwichtigen. Viele Christen denken, sie müssen die Welt evangelisieren, sie müssen auf die Bibelschule gehen, die müssen in die Mission gehen, die müssen auf die Straße gehen und evangelisieren und einfach die ganze Welt auf den Kopf stellen. Nein, die müssen nur eine Tat für Jesus tun. Das habt ihr mir getan. Und vielleicht Becher Wassers, vielleicht ein Unterhemd, jemand gegeben, einen Mantel gegeben oder ein paar Schuhe gestiftet oder irgendwas anderes gemacht. Die Bibel ist ein offenes Buch. Die Bibel beschreibt die Leute, wie sie sind. Meine Frage ist, wo ich jetzt nachgehe, ist, warum verkriechen sich so viele Christen und verstecken? Was bewegt sie? Ich nehme eine andere Geschichte noch schnell hier und greife auf. Gideon ist in der Bibel auch ein Mensch. Jahr ein, Jahr aus, da kommen die Midianiter und die stehlen, was die Ernte eingebracht hat. Und der Teufel kommt immer zur Erntezeit. Immer wenn fast alle Kriege sind im Herbst passiert, wenn die Ernte eingebracht wurde. Immer dann so eine Geschichte. Und dieses Gideon hat sich versteckt und sagt, oh Herr, in eine Höhle dreschte, das kann man gar nicht dreschen, man braucht ja Wind, damit die Spreu weggewegt wird. Damals mit dem Dreschflegel haben die da gedroschen. Das war ganz anders wie heute, nicht mehr mit Mähdrescher. Ja, und auch ein verborgener Gläubiger. Und da kommt der Engel des Herrn und sagt, Gideon, du streitbarer Held. Das war der größte Feigling. Aber Herr, ich kann Israel nicht erlösen. Meine Familie ist die kleinste. Ich bin der Jüngste. Mir glaubt sowieso keiner. Das sind Gründe, warum wir uns manchmal verstecken. Weil meine Familie nicht so populär ist, weil wir nicht so bekannt sind, weil wir nicht so berühmt sind, weil wir die Jüngsten sind. Mit mir will sowieso niemand was zu tun haben. Ja, viele Menschen sind ängstlich. Sie sind in der Gemeinde, aber sie sind nicht in einem Clan. In manchen Gemeinden ist Inzucht, verstehst du? Da verschwägern sie, verheiraten sie und so weiter. Und Da kommst du in den Kreis, in die Kirche gar nicht mehr rein, wenn du dich in eine bestimmte Rassegemeinde dich bekehrst. Ja, du bist ein Außenseiter. Und deshalb denkt auch der Gideon, was bin ich denn? Und ich muss noch etwas sagen. Nicht jeder muss ein Märtyrer sein. Und nicht jeder muss Petrus sein. Und nicht jeder muss Paulus sein. Jeder hat eine andere Bestimmung von Gott. Und nicht jeder muss irgendein großer Apostel sein. Wir brauchen auch Leute, die Jesus im Stillen dienen. Heimlich dienen. Verborgen dienen. Von manchen Aposteln hörst du nicht. Du hörst nur von Petrus in der Bibel. Aber wo sind die anderen? Der Herr Jesus hat 12 Aposteln gehabt. Der Thomas ging nach Indien. Der andere ging dorthin. Der andere ging dorthin von den Aposteln. Und dann hören wir so viel nachher mit der Apostelgeschichte von Paulus. Aber was ist mit den anderen Aposteln geworden? Sie haben Gott gedient auf ihre Art, in ihrer Situation, in ihrem Leben. Und deshalb, wir sollten bedenken, jeder Christ, jeder Gläubige dient seinem Herrn auf seine Art. Der andere betet. Was glaubst du, wir brauchen Leute in der Gemeinde, die beten. Wir brauchen in der Gemeinde Leute, die die Gemeinde unterstützen. Der Evangelist Modi hat einmal in einer Predigt gesagt, er ist so dankbar für die zwei Schwestern, die unter dem Podium beten. Der hat immer meistens geguckt, dass in einem Podest irgendwo ein Raum ist, wo man beten kann. Ja, die beten. Und die Evangelisation, dass Menschen zum Glauben kommen, ist nicht mein Erfolg, sondern der Erfolg ihrer Gebete. Und die Beter sieht man nicht. Beter beten in der Kammer, verborgen irgendwo im Untergrund. Und wir brauchen auch Leute, die im Untergrund dienen, im Hintergrund dienen. Warum verstecken sich manche Christen? Ja, ich will nur einfach sagen, weil sie ihren Platz noch nicht gefunden haben. Wie soll ich Gott dienen? Die denken, ich muss unbedingt ein Missionsleiter sein oder wie Paulus ein Missionsteam haben und dann durch die ganze Welt ziehen. Nein, wir dienen Gott jeder auf seine Art, mit seinen Mitteln, mit seinen Möglichkeiten. Und manchmal erreichen wir mehr mit unseren Möglichkeiten, die wir haben, die kleinen Möglichkeiten, mit unserer Schwachheit, als die anderen mit großer Begabung. Und dieser Engel des Herrn kommt zum Gideon in einer der dunkelsten Zeiten Israels. Israel wird bedrängt von den Midianitern, werden ausgeraubt, ausgeplündert und die Israeliten verstecken sich in Höhlen und Bergen. Auf Feige, verstehst du, da steht keiner auf. Und dann kommt der Engel zu diesem jungen Knaben da, Gideon, du. Weißt du, wir müssen als Gemeinde Jesu auch lernen, daran arbeite ich. Dafür predige ich auch hier zu euch, ihr lieben Geschwister. Wir müssen lernen, auch im Untergrund zu leben für den Herrn. Im Hintergrund zu leben für den Herrn. Nicht nur Anbetung und nicht nur Mission irgendwie draußen. Auch der Hintergrund und der Untergrund ist so wichtig. Im Verborgenen beten. Mach die Tür zu und bete. Niemand muss wissen, dass du betest. Der Vater im Himmel, der das Verborgene sieht, der wird es öffentlich vergelten. Und wir müssen keine Seelenstriptease machen, Perlen von die Säue werfen. Vielleicht sind wir gar nicht begabt und berufen und beredet und von Gott bestimmt. Der Glaube muss hinübergerettet werden. Und oft ist es im Verborgenen, im Stillen. Ja, wir müssen was Großes für Gott machen. Warum verstecken sich manche und warum bestätigt Gott sie noch? Wie Josef von Arimathäa und Nikodemus, der so ein Feigling war. Oder Josef und Maria, die müssen nach Ägypten fliehen. Als der Herodes tot war, kamen sie zurück, dann haben sie sich in Nazareth niedergelassen, damit das Wort Gottes erfüllt wird. Er wird ein Nazarener heißen. Wir verstehen Gottes Wege nicht. Verstehst du, deshalb, ich habe aufgehört, auf die Leute zu schimpfen und zu sagen, du bist ein Feigling, du bist ein Weichling. Lass doch, jeder hat seinen Platz für den Herrn. Ich denke nur an die Geschichte von dem reichen Jüngling. Der reiche Jüngling kam zu Jesus und sagt, Meister, was muss ich tun, dass ich gerettet werde, dass ich in den Himmel komme? Und dann sieht der Herr Jesus den an, halte alle Gebote, dann sagt, das mache ich von Jugend an, ich ehre Vater und Mutter. Und dann sein Klimbim da, seine Ringe und seine Ketten. Dann sagt, verkaufe alles, was du hast und gib den Armen. Und was macht dieser reiche Jüngling? der geht da traurig davon. Dann stehen die Jünger frustriert da und sagen, Herr, wer kann überhaupt noch selig werden hier? Und jetzt will ich was sagen. Dieser Jüngling war der Reich, dieser Johannes Markus, in der Bibel, was denn Markus, das Markus-Evangelium geschrieben hat. Er hat ein Haus gehabt im Sionsberg, wo später nachher die Gemeinde war, wo sie das Abendmahl gefeiert haben und so weiter. Das Gemeindezentrum war später, hätte er verkauft, verstehst du, hätte das getan, was Jesus ihm gesagt hat, dann hätte die Gemeinde nachher kein Gemeindezentrum gehabt. Wo hätten sie dann das Abendmahl gefeiert? Ich sag dich ja, stell mal vor, hätte er das getan, was Jesus gesagt hat? Verkaufe alles, was du hast. Manchmal ist die Zeit noch nicht da. Und wir sollen arbeiten und handeln, wenn die Zeit Gottes da ist. Und das tun, wenn die Zeit reif ist. Bei Josef von Arimathäa war die Zeit jetzt reif. Als er gestorben war, sein Grab stellte Jesus zur Verfügung. Und deshalb, ich will noch etwas sagen. Sei nicht so fromm, dass du sofort, was du in der Bibel liest, gleich tust. Nicht alles, was du gerade liest oder was du der Heilige Geist dir offenbart, muss jetzt sofort auf der Stelle erfüllt werden. Alles hat seine Zeit, steht in der Bibel. Geboren werden und sterben hat seine Zeit. Ich will nur Mut machen. Leute, wir müssen aufhören, fromm zu sein und heiliger zu sein, als der liebe Gott selber ist. In aller Liebe. Ich sage es als Pastor, ich habe in den letzten 50 Jahren so viel erlebt, wo Leute übertrieben haben, die haben nicht abgewartet, die haben alles aufgegeben. Ich denke nur, einer meiner ersten Heilungsgottesdienste, was ich miterlebt habe in der Gemeinde als junger Christ, da ist der Heilige Geist so mächtig am Werk, da ist einer geheilt worden an seinem Ohr, also im Gehör, und da ist ein anderer, der hat schon jahrelang einen Hörapparat und hat Probleme mit dem Hören. Und der Herr ist da, alle loben und preisen den Herrn, dass der Herr den Bruder so geheilt hat. Der Heilungsgeist war da, lass mich so sagen. Der nimmt sein Hörapparat raus, macht das Fenster auf und schmeißt raus. Und weißt du, was passiert ist? Die ganze Gemeinde musste beim Nachbar suchen, wo ist das Hörgerät? Denn der Herr hat ihn nicht geheilt, aber den hat er geheilt. Verstehst du? Was der Herr einem tut, muss er nicht gleich dem anderen tun. Und wir müssen aufhören, andere zu kopieren, anderen nachzuäffen, anderen was. Ja. Gott gibt Rema und Gott gibt Kairos. Verstehst du, das ist das Richtige im richtigen Augenblick, das richtige Wort zur richtigen Zeit. So, Josef und Maria müssen abhauen nach Ägypten. Schauen wir vor, auch das Gott hätte verhindern können. Der hätte den Herodes schon jetzt schon tot umfallen lassen können. Und er hätte Jesus nicht umgebracht. Aber nein, Gott hat es zugelassen, dass sie fliehen müssen. Eigentlich eine Schande für den Herrgott. Versteht? Der hat ihn nicht bewahrt. Wo war Gott? Und so oft fragen wir die Menschen, wo war Gott? Viele Menschen sind nicht vernünftig. Wir müssen auf Gott hören. Und zwar jeder individuell und persönlich. Der eine wird so geführt und der andere wird so geführt. Warum verstecken sich manche Christen oder verkriechen sich? So wie der Jonah, von dem ich vorhin am Anfang gesagt habe. Der Jonah ist Gott weggelaufen, aber der liebe Gott hat den Jonah an dem Platz nachher zurückgebracht, wo er weggelaufen ist. Und der geht nach Ninive und er war der erfolgreichste Evangelist aller Zeiten. Der predigt nur ein paar Tage und ganz Ninive bekehrt sich, der König bekehrt sich, die fasten, sogar die Tiere müssen fasten und kriegen nichts zu fressen, weil Gott hat so geredet, so ein mächtiges Wirken hat Gott ausgelöst durch diesen Jonah, durch seinen Fall, durch sein Ungehorsam, durch seine Rebellion. Herr, ich gehe nicht dorthin. Ich habe Angst. Weißt du, Gott gebraucht auch unsere Ängste, unsere Schüchternheit, unser Bedenken, was auch immer ist. Auch Jesus hat sich versteckt. Und der Herr Jesus war auch ein Feigling. In aller Liebe. Guck mal, was ich von Jesus jetzt alles sage. Der Herr möge mir vergeben. Als er merkte, die wollen ihn zum Brotkönig machen, er hat sich zurückgezogen, ging sogar ins Ausland. Ja, die wollen ihn zum Brotkönig machen. Gideon drischt den Verborgenen hier und fragt, wo ist der alte Gott? Wo ist der alte Gott? Man erzählt, was früher alles passiert ist. Wir sind durchs Rote Meer gezogen, Gott hat 40 Jahre uns in der Wüste versorgt. Wo ist jetzt, diese Midianiter kommen jedes Jahr, wo sind seine Wunder? Hast du nicht schon mal so gefragt? Und du erlebst nicht die Wunder. Da kommen die Leute jetzt. Wo ist die Kraft Gottes? Wo ist die Herrlichkeit Gottes? Du musst operiert werden, du musst zum Arzt gehen, du musst Medikamente einnehmen, du gehst auf Krücken, sitzt im Rollstuhl. Um Himmels Willen, wo ist der Gott? Und so kommen die Leute und am besten sagst du gar nichts. Verstehst du, bist still. Weil du genierst dich, weißt du, und du sagst, guck mal, was ist bei mir? Was ist mit mir? Mir ist wurscht, was mit mir ist. Ich kümmere mich gar nicht, was mit mir ist. Ich liebe den Herrn und ich diene dem Herrn und vertraue dem Herrn. Und mir ist egal, was die Leute reden. Da hat zu wenig Glauben. Der hat zu wenig den Heiligen Geist. Oder der hat das und das. Ja. Und ja, dieser Gideon bekommt himmlischen Besuch hier. Du streitbarer Held. Der verängstigte Gideon wird ja als gleich als Held angesprochen vom lieben Gott. Und du und ich sag dir, wenn wir Jesus Christus lieben und den Heiligen Geist haben, wir sind alles miteinander Helden. Lob und Dank. Ja, auch wenn die Leute uns nicht verstehen, auch wenn die Leute es nicht wahrnehmen und wenn die Leute genau das Gegenteil sehen, ich krabbel auf alle vier. Der Gideon war alles andere als ein strahlbarer Held. Weißt du, wir müssen die Dinge sehen, so wie Gott uns sieht. Und nicht wie die Menschen uns sehen und nicht wie die Kirche sieht oder die Gesellschaft uns sieht. Wir müssen aufhören, nach den Menschenmeinung zu gehen. Wir sind davon erlöst. Wir müssen von unserem Geld erlöst werden. Wir müssen von unserer Sünde erlöst werden. Und wir müssen von der Meinung der Leute erlöst werden. Was denken die Leute? Und das ist, warum verstecken sich die viele Christen, weil sie so sehr nach der Meinung der Leute gehen. Was denkt mein Nachbar? Was denkt mein Kollege? Was denkt mein Partner oder Partnerin? Was denken meine Kinder? Ja, was denken sie? Lass doch die denken, was sie wollen. Und er war ein streitbarer Held in den Augen Gottes. Gott hat gesehen, was aus diesem Jungen werden kann. Genauso wie der Herr Jesus aus Petrus gesehen hat, als er ihn berufen hat. Du sollst Simon, Jonas Sohn sein, du sollst ein Fels sein. Das war ein Waschlappen. Und dieser Waschlappen soll sogar Papst werden eines Tages. Verstehst? Und er macht Fehler, versagt. Ja, und hat Angst vor so einem Mädchen. Du warst auch mit Jesus, pass auf. Es ist nicht wichtig, wie die Menschen dich sehen oder wie du dich siehst. Auch wie du dich siehst, ist so wichtig, weil wir haben so ein falsches Bild von uns selbst. Ich bin schwach, ich bin Sünder, ich bin kleinkariert. Oh Herr, hilf meinen Kleinglauben. Wir haben Kleinglauben, alle miteinander. Und dann ist dann, ja, wie sieht Gott mich? Und das ist für mich wichtig. Wie sieht Gott mich? Und wir sind bestimmt für eine Stunde, für einen Augenblick, für ein Werk des Herrn. Und zwar wie dieser Josef von Arimathea. Ach, immer das Grab, ein neues Grab im Felsen zur Verfügung zu stellen, diesem Herrn Jesus Christus. Gideon vermutete zuerst einmal, dass Gott Israel aufgegeben hätte. Das war seine Meinung. War erschrocken, als der Engel kam, Richter Kapitel 6, Vers 12. Ja, aber Herr, und dann fangen sie an, mir zu stottern, aber Herr, mich? Nee. Herr, steh uns bei, wir lesen hier. Aber wo ist das alles? Lieber Gott, du hast vielleicht bestimmt sicher dich getäuscht, du hast den Falschen hier besucht. Nicht mich. Ja, vielleicht hat er den Falschen angeredet, du streitbarer Held. Aber Gideon war ein Kämpfer. Ja, obwohl er sich am Anfang sich wie ein Weichei fühlte, ich der Kleinste, der Jüngste von ganzer Familie, trotzdem hat Gott ihn qualifiziert. Und durch ihn hat er Israel von den Midianiten erlöst. Gerade durch ihn, durch den Schwächsten, den Kleinsten, den Jüngsten. Es fehlt nur noch, dass ich sage, den Dümmsten. Verstehst du? Aber ja, Gott gebraucht es, die einfachsten Menschen. Gott braucht keine Riesen und Herkules. Er zweifelte an sich selbst. Und das ist, wo sich viele Leute verstecken. Dieser Gideon zweifelte an sich selbst. Aber wie soll ich Israel erretten? Wie soll ich? Ich habe nicht studiert. Ich war nicht auf der Militärakademie oder sonst irgendwo. Ich habe gar keine Ahnung von Militärstrategien und Waffen und dergleichen. Meine Sippe ist die kleinste und so weiter im Staat hier. Und ich bin der Jüngste in unserer Familie. Doch Gott imponiert das alles gar nicht, diese ganzen faulen Ausreden. Und das ist, wir haben zu viele Ausreden. Und das ist, wo wir uns verstecken, hinter den Ausreden. Lies mal die Bibel, studieren die Bibel. Fast alle. Moses, eigentlich hat er Rhetorik studiert. Und dann sagte er, lieber Gott, ich habe eine schwere Zunge. Ich stottere. Aber er konnte von tausend reden. Das ist er ausgebildet in alle Weisheit Ägyptens. Und du siehst, Gott hat den Gideon gebraucht und zwar mächtig. Zuerst kriegt er über 30.000 Soldaten zusammen und am Schluss bleiben nur 300. Mehr braucht er gar nicht. Gott und seine paar Leutchen da um ihn. Er erlebt die übernatürliche Hilfe Gottes. Und das ist nämlich, weil wir die übernatürliche Hilfe Gottes noch nicht kennen. Deshalb verstecken wir uns. Wenn du die übernatürliche Macht Gottes kennenlernen würdest, da würdest du stehen, würdest marschieren. Mir ist doch egal. Goliath, du kommst mit Speer und Schild und was weiß ich mit was. Du kommst und ich komme zu dir in der Badehose und im Namen des Herrn. Das war dieser David. Verstehst du? Er wusste, Gott ist mit mir. Und warum wir uns verstecken? Weil wir nicht überzeugt sind und nicht hundertprozentig sicher sind, Gott ist mit mir. Und ich will dir heute sagen, Gott ist mit dir vom ersten Augenblick, als du dein Leben dem Herrn Jesus gegeben hast. Bist du wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung? Bist du gezeugt vom Heiligen Geist? Verstehst du, in dir wohnt ein anderer Geist, eine andere Kraft. Aber die meisten sind nicht sicher, weil sie nicht gelehrt worden sind, weil sie nicht aufgeklärt worden sind. Du bist ein Königskind. Überleg einmal, da müsstest du ganz anders auftreten als Prinz und Prinzessin. Aber viele verstecken sich, weil sie kein Gottvertrauen haben, weil sie ängstlich und furchtsam sind und weil sie noch keine Gotteserfahrungen haben. Wenn du einmal Gott erlebt hast, Gott kann alles, dann pfeifst du auf alle. Und dann gehst du und tust, was du zu tun willst und sollst und wozu du berufen bist. Aber viele haben noch nicht gelernt, im Glauben zu gehen. Ich habe euch die Geschichte schon erzählt, die bei der Besiedlung Amerikas passierte im Winter. Da ist ein junger Mann, der geht westwärts. Und dann kommt im Winter an einem großen Fluss und er ist zugefroren und er ist nicht sicher, trägt das Eis mich oder nicht? Und da robbt er auf alle vier. Da robbt er auf alle vier und mit seinem Rucksack auf dem Puckel und hört auf das Eis, knackt es nicht und robbt und plötzlich kracht das Eis. Dann sagt er, lieber Gott, nimm meine Seele in deine Hände. Und dann dreht er sich um, ein Pferdefuhrwerk mit Holz beladen, fegt über den Fluss. Dann sieht er, guck mal, und ich, da muss er das Bild dir vorstellen, verstehst du? Und ich krabbel auf alle vier. Aber dann hat er gelernt, aufrecht zu gehen. Geschwister, und genau das ist es, warum sich viele verstecken. Sie haben nicht gelernt, aufrecht zu gehen. Andere gehen im Glauben. Da heben sie die Fahne hoch und die marschieren. Und du krabbelst auf alle vier, arme Seele. Viele verstecken sich hinter den Ausreden wie der Gideon, wie Moses und viele andere, Jeremia. Ja, Moses sagt ja, ich kann nicht reden. Und er kann reden. Der kann zu Tausenden sprechen. Ja, ich bin ein schlechter Redner, ich stottere. Und was sagt der liebe Gott? Mach dir keine Sorgen, dein Mundwerk kommt schon. Dieser Aaron, dein Prophet, du bist sein Gott und du bist und der Aaron ist dein Prophet. Weißt du, der Teufel sorgt, dass du ständig Ausreden bekommst. Und das ist, was dir Angst macht. Du hörst viel mehr auf den Teufel als auf den Herrn Jesus Christus und auf den Heiligen Geist und auf das Wort Gottes. Du kannst nicht. Du übernimmst dich. Ja, und dann kommt der Teufel. Wie beim Jeremia hier oder Jesaja. Da reden sie, Herr, ich bin zu jung, ich kann noch nicht predigen, ich habe noch nicht studiert. Ja, oder der andere sagt, oder da sagt Gott gerade zu diesem Jeremia, sag nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende. Und warum viele Angst haben und sich verstecken und verkriechen, ist, weil sie keine Sendung von Gott haben. Du sollst gehen, wohin ich dich sende. Und sollst predigen, was ich dir gebiete. Und der Herr sagt, fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bei dir und ich werde dich erretten, spricht der Herr. Und dann sagt der Herr, ich gebe dir einen Dickschädel, eine harte Stirn. Weißt du, du musst von Gott ausgerüstet werden und dann ist es vollkommen egal, was sie da machen. Und da heißt es weiter hier, und der Herr streckte seine Hand aus und berührte meinen Mund und sprach zu mir, siehe, ich lege dir meine Worte in deinen Mund. Du musst nicht mehr selber quatschen. Du musst dich nur inspirieren lassen. Aber viele haben Angst. Die können Quatsch erzählen. Weißt du, aber genau das ist, wenn Gott mit dir ist. Du erzählst Dinge, das ist Dummheit, was ich da sage. Aber genau das Törichte, das Gott sich erwählt, damit so Schanden machen, was da in der Welt ist, das Kluge, dieses Gescheite und so weiter. Gott gebraucht das Einfache. Oder hier Jeremia 1 noch, hier da Vers 4 und folgende Verse. Und der Herr, des Herrn Wort geschah zu mir. Viele haben es noch nicht erlebt, das Reden Gottes. Und deshalb haben sie Angst. Was soll ich sagen? Ich bin nicht vorbereitet. Was hat der Herr gesagt zu den Jüngern? Ihr sollt euch nicht sorgen, was ihr sagt. Der Heilige Geist wird im richtigen Moment euch das richtige Wort geben. Macht euch keine Gedanken. Aber wir machen so viel Kopfzerbrechen. Wie wird es ausgehen? Wie wird das funktionieren? Und hier Jeremia nochmals. Und ich kenne dich, ehe ich dich im Mutterleibe zubereitet habe, sonderte dich aus, ehe deine Mutter dich geboren hat, wurdest du bestellt zum Propheten. Du bist von Gott bestellt. Das gefällt mir, als ich das heute gelesen habe. Gott hat mich bestellt. Bei Quelle. Oder Neckermann. Oder was weiß ich wo. Von welchem Versandhaus. Gott hat mich bestellt. Jeremia, Gott hat dich zum Propheten bestellt. Du bist eine Bestellung Gottes. Halleluja. Denk drüber nach. Lass es zergehen. Du bist von Gott bestellt. Für dieses Amt. Du bist berufen, du bist von Gott gewollt, schon vor ewigen Zeiten, da hat es noch gar nichts gegeben. Vor Grundlegung der Welt, jeder Mensch ist von der Ewigkeit oder aus der Ewigkeit bestellt. Halleluja. Ich bin begeistert über das Wort bestellt in der Übersetzung, was ich hier gelesen habe. Ich bin von Gott aus der Ewigkeit bestellt. Verstehst du? Als mein Vater mich gezeugt hat, verstehst du, da gab es so viel Sperma, so viel Samen und gerade mich hat es erwischt. Ich bin von Gott bestellt. Und du bist von Gott bestellt, Bruder und Schwester. Versteck dich nicht. Laufe deiner Bestellung nicht weg. Tu das, wozu du bestellt bist, was dein Zweck ist, was dein Auftrag ist. So viele Menschen, die haben Angst. Du machen vielleicht für Gott etwas. Ich denke nur an den Elia. Ich will so ein paar Geschichten aufgreifen, ganz schnell, damit du weißt, das ist nicht nur dein Problem, das ist nicht nur ein paar Christenproblem, das ist alle Gläubigen ein Problem, dass sie sich ständig verkriechen. Ich kann nicht. Der Elia, der schlachtet 800 Baalspriester ab, baut den Herrn ein Altar, lässt Feuer vom Himmel runterkrachen, verstehst du, dass sogar die Steine aufgeleckt werden. Und dann kommt die Isebel, dieses Weibstück. Entschuldigung. Und morgen ist dein Kopf dran, Elia. Und was macht er? Packt schnell alles zusammen und haut ab, verkriecht sich irgendwo in der Wüste oder ein Wacholder. Und sein Problem ist, weißt du, vor höheren Autoritäten hatte er Angst. Die Isebel war eine Königin von Tyros. Aber dein Kopf wird morgen kosten. Dein Leben geht dran. Und wir verstecken uns, verkriechen uns, was um unser Leben geht, weil wir Angst haben. Morgen komme ich dran. Aber du bist von Gott bestellt, Bruder, Schwester. Halleluja. Oh, Glorie, Halleluja, preis dem Herrn. Ja, du bist von Gott bestellt und du darfst dich nicht fürchten. Und dann, der Elia kommt aus der Höhle raus, bekommt frisches Brot und frisches Wasser und in dieser Energie geht er weiter. Dann ist vollkommen egal, was jetzt kommt. Und er beruft diesen Elisa, der beruft den Hazael und beruft den Jehu und der dient weiter. Der multipliziert sich. So viele verstecken sich, weil sie die Salbung nicht haben oder die Salbung verloren haben. Ich denke nur, der König Saul. Und die Israeliten, sie versteckten sich vom Goliath, als der auftrat, 40 Tage. Ach, ihr Israeliten, ihr seid alles Waschlappen. Tauge nix. Wenn ihr stark seid, kommt her und streitet mit mir. Da hat keiner gewagt. Und dann hat er gesagt, in meiner Bibel heißt es, und Saul und die anderen versteckten sich hinter der Wagenburg. Der Goliath triumphierte, der Teufel triumphiert. Du hörst viel zu viel die Nachrichten. Du hörst viel zu viel alles Mögliche, was negativ ist. Und du lässt dich vom Teufel bequatschen. Du bist von Gott bestellt. Und dieser Saul wäre König gewesen, aber der Saul hat die Salbung verloren aus einem Grund, weil er nicht das getan hat, was Gott wollte, bei den Amalekitern. Und die Salbung ist von ihm gewichen. Und sie versteckten sich, weil sie glaubten, sie sind der Goliath, diesem Menschen nicht gewachsen, bis der junge David kam. Der hatte die Salbung. Und Geschwister, wenn du die Salbung hast, hörst auf, dich zu verstecken. Du sagst, ich kann es nicht lassen, tut mir leid. Macht, was ihr wollt, schlagt mich tot. Ich muss den Weg gehen, den der Herr für mich gezeichnet hat. Wenn Gott jemand ruft, weißt du, da ist noch etwas, was ich sagen will. Die sind viel zu fromm. Hör auf mit Frömmigkeit und Religiosität. Wenn Gott dich ruft, dann geh. Und wenn die Salbung mit dir ist, dann tu, was die Salbung dich lehrt. Du brauchst keine andere Unterweisung. Die Salbung wird euch dessen alles lehren. Aber da gibt es so viele nette, süße Christen. Lass mich zuerst nochmal drüber beten, soll ich oder soll ich nicht? Diese Christen haben keine Salbung und die werden nie was, die werden nicht einmal eine Maus hinter dem Ofen vorlocken. Viele Christen haben eine fromme Codesprache. Lasst uns dafür beten. Soll ich jetzt auf den Goliath zugehen oder nicht? Der David kommt und sagt, der lässt alles stehen und sagt, ich gehe. Die Brüder sagen, du kannst nicht, aber das ist, der betet nicht. Kann ich oder kann ich nicht? Ich werde es nicht erlauben, dass dieser Spötter hier mein Volk verlästert. Vor allem, weißt du, wenn du um einen Gefallen gebeten wirst, und manchmal, man muss kein Goliath sein, wir haben andere Probleme manchmal, ich muss noch darüber beten. Du hast die Salbung und die Fähigkeit, und wenn dich jemand um etwas bittet, dann ist es Gottes Anliegen. Gott bittet dich, du bist bestellt, Halleluja, bestellt für die Arbeit. Und diese verschlüsselte Botschaft, pass auf, so viele Menschen verstecken sich in Ausreden. Als Jesus die Jünger mal berief wurde, in einer anderen Situation, ja, nein, nicht nur in einer anderen Situation, in der richtigen Situation, die andere Situation kommt nachher, berief, und sie verließen ihre Netze sofort auf der Stelle. Die haben nicht drüber gebetet, oh lieber Gott, soll ich jetzt die Netze und meinen Vater und das alles zurücklassen? Die verließen die Netze und folgten sofort. Aber da kommen die anderen, von denen ich sagen wollte, dann kommen sie und sagen, ja Herr, ich will dir nachfolgen, aber ich möchte zuerst meinen Vater beerdigen, ich möchte dir nachfolgen und zuerst, ich habe einen Acker gekauft, ich will das Grundstück sehen oder ich habe ein paar Ochsen gekauft, ich will mal die Ochsen angucken. Verstehst du? Die reden sich aus. Und unser Problem ist, warum wir uns manchmal verstecken, ist, weil wir nicht begeistert sind, weil wir keine Leidenschaft haben. Diese Jünger, die Jesus rief, die brannten. Und sofort verließen sie ihre Netze und folgten dem Herrn nach. Und die haben nicht einmal gefragt, Heiland, wo bist du zur Herberge? Wo wohnst du? Was ist deine Adresse? Bei den meisten Leuten, die sich ausreden, sind nur faule Entschuldigungen. Wie oft habe ich schon erlebt, das muss ich den Herrn fragen. Soll ich auf die Bibelschule gehen? Soll ich in die Gemeinde gehen? Soll ich in die Mission gehen? Soll ich Traktate verteilen? Soll ich den Zehnten geben? Soll ich das, verstehst du? Wenn du ein wahres Kind Gottes bist, hör mir gut zu, du gehörst Jesus mit Haut und Haaren. Wenn du ein Kind Gottes bist, gehörst Jesus mit Haut und Haaren, du bist sein Eigentum, du hast ihm alles ausgeliefert, alles will ich Jesus weihen, nichts mehr will ich nennen mein, du gehörst Jesus und du machst, was Jesus sagt, tut mir leid, dann tust du seinen Willen. Wenn er sagt, füll die Krüge mit Wasser, dann füllst du mit Wasser. Wenn er sagt, gib es dem Speisemeister, dann rennst du zum Speisemeister und gibst ihm dem Speisemeister. Und dann erlebst du Wunder permanent. Du brauchst nicht darüber zu beten, was klipp und klar ist. Das ist nur eine fromme Dummheit bei vielen Charismatikern und Pfingstern. Ich muss den Herrn fragen. Nein, du gehörst Jesus und du tust, was ihm gefällt, was sein Wille ist. Aber viele gehören Jesus nicht. Die gehören Jesus 3/4 oder 80% oder nur die Hälfte. Verstehst du? Die sagen, alles will ich Jesus weihen. Und dann halten sie für sich so zurück, dann das Schlafzimmer gehört mir, die Küche gehört mir, oder im Keller hast du nichts zu sagen, Herr Jesus. Keller, das ist auch wichtig. Das Ganze, weißt du, was im Keller ist? Sachen, die du nicht mehr brauchst. Ich weiß nicht. Ja, du hast gar keinen Keller. Du hast einen Erdenkeller, das ist auch prima. Ja, verstehst? Aber auch der Keller, diese Rumpelkammer gehört dem Herrn. Bei den meisten ist ja die Ausrede da. Als Kind Gottes, du gehörst dem Herrn Jesus komplett. Überleg einmal, alles Herr bist du. Und deshalb fragt der Herr den Petrus noch hier, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Sogar lieber als die alle miteinander. Und dann sagt der Herr, ja, ich weiß, ja, ich weiß. Und das ist die Antwort. Dann musst du nur bitten, Herr, zeige mir, wie soll ich das machen? Wie soll ich die Liebe umsetzen? Wie soll ich das praktizieren, was du willst? Weißt du, das ist, wo du beten solltest. Wie soll ich das machen? Ich bin tollpatschig. Ich kann das nicht. Zeig mir, Herr Jesus, das ist das Gebet nachher. Nicht soll ich oder soll ich nicht. Wenn du vom Herrn den Impuls hast, geh auf diese Impulse, auf diese innere Stimme und lass dich vom Teufel nicht abhalten. Ja, bei Jesus, es begab sich, und das ist auch bei uns, auch der Herr Jesus, der wurde geleitet vom Heiligen Geist, es begab sich. Und du musst lernen, flexibel zu sein und die Begebenheiten beachten, die Führung des Herrn beachten, wie Gott dich führt. Es begab sich. Der Teufel will nur Verzögerung. Ich muss den Herrn fragen. Oder ich gehe nach Ninive. Oder das und jenes. Nein, verschieb die Dinge nicht auf die lange Bank. Alle, die zuerst beten müssen, und ich muss es ehrlich sagen, weißt du, das ist mir zuwider, aber ich muss ehrlich sagen, alle, die zuerst nochmal den Herrn fragen müssen, eigentlich könnten sie mir gleich ins Gesicht sagen, das ist ein Nein. Verstehst du, das ist ein Nein, das wird nicht getan. Weißt du, das spielen sie nur den frommen Teufel. Wenn du ein Kind Gottes bist, wirst du das tun, was der Herr dir sagt und gesagt hat und vom Wort Gottes klar ist. Und Jesus lehrte, wenn jemand bittet, eine Meile zu gehen, stell mal vor, dann geht zwei. Wenn jemand dich um Mantel bittet, gib doch die Jacke und den Rock. Aber die meisten sind nur ja, in ihrer christlichen Codesprache so verwickelt, die können gleich sagen, nein. Aber sie verließen sofort die Netze und folgten nach. Ich habe in Stuttgart eine Schwester gehabt, das hat mich sehr traurig gemacht. Mich machen Christen sehr traurig, manchmal, ich könnte heulen. Die Schwester kommt, da ist eine andere Schwester, die ist, ihr Auto springt nicht an, sie hat eine Panne. Und sie bittet eine andere Schwester, die Rentnerin ist, also frei ist, und hat ein Auto, wohnt aber in der Nähe, und sagt, Schwester, könntest du mich heute zur Arbeit schnell fahren? Mein Auto springt nicht an. Dann sagt sie, ich werde noch darüber beten. Verstehst du? Und den Herrn fragen. Und die hat sich nicht mehr gemeldet. Aber die waren in der Gemeinde, in meiner Gemeinde, verstehst du? Dass ich gesagt habe, guck mal, solche Pappenheimer hat man in der Gemeinde. Da bittet jemand eine Meile zu gehen und die könnte es und die wollte es bezahlen auch. Verstehst du, sie sollte es nicht umsonst machen. Aber nein, ich muss noch den Herrn fragen. Ich muss den Herrn fragen. Ja, und beide kommen im Gottesdienst. Ja, da bittet jemand um einen Gefallen. Und ich will hier die Wahrheit sagen. Das ist traurig, was unter den vielen Christen geschehen. Halleluja, Glory, 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 verstehst du? Und wenn es darauf ankommt, was zu tun, eine Kleinigkeit, könntest du mich in der Arbeit bringen. Die Schwester hat es nicht geschafft, sie musste freien Tag nehmen. Die fromme Schwester antwortet dann und sagt, ich muss darüber beten. Und die andere Schwester war von dieser Schwester so enttäuscht. Sie sagte, und es war noch die andere Schwester, die hätte fahren können, die hat öffentlich geweissagt und prophezeit und so weiter. Und die will weissagen und so weiter. Und dann kam ich in meinem Gedanken, guck mal, und was? Das ganze Weissagen, das ganze fromme Zeug ist Mist, wenn ich keine Liebe habe. Mist. Und was nützt der ganze Glaube, was nützt die ganze Frömmigkeit? Weißt du, das war so traurig. Und der Geist Gottes ist so bei dieser Schwester, dieser frommen Schwester, die noch beten sollte und wollte, ob sie die andere Schwester noch zur Arbeit fährt. Die hat nach und nach die Salbung verloren. Keiner hat mehr von ihr was abgenommen. Die hat dann angefangen, Fleisch zu weissagen. Und dann, was weiß ich. Weißt du, ich bin so traurig über Christen. Ich habe in 50 Jahren so viele Pappenheimer gesehen. Entschuldigung. Warum verstecken sich manche Christen? Warum vergraben sie sich? Paulus sagt, und ich hätte die Liebe nicht, wäre ich ein tönendes Erz. Unter den Superchristen ist so viel Lieblosigkeit, so viel Herzlosigkeit, so viel Hartherzigkeit, so viel Kälte. Die Welt würde ganz anders aussehen, wenn die Christen mehr Liebe hätten. Ich weiß nicht, ob du das verstehst, was ich sage. Warum verkriechen sich so viele Christen? Vor allem Frommen. Schau denn den Priester und den Levit. Ich gehe beten, der Herr steht an erster Stelle. Und da verreckt einer, wo Jesus erzählt von diesem barmherzigen Samariter. Und wer hat Gott mehr geholfen? Die, die beten gegangen sind, oder der Samariter, der hier den aufgepäppelt hat? Und weißt, da ist so vieles. Wir sind religiös, aber wir sind nicht auf dem Boden der Tatsachen. Deshalb verstecken sich so viele, weil die Christen leben. Weißt du, die Theorie und Praxis nicht übereinstimmen in aller Liebe. Es tut mir leid. Es tut mir leid, wenn es um grundlegende Glaubensfragen geht. Ja, da sind wir ja, unsicher. Aber eigentlich, das steht in der Bibel, ich muss nicht den Herrn fragen, soll ich mich taufen lassen? Das ist schon die blöde Frage, was ich auch hier letztes Mal erlebt bei der Taufe habe. Da gab es einige, die getauft werden sollten, aber die haben gesagt, wir müssen den Herrn fragen, ob ich getauft werden sollte. Vergiss den Quatsch. Tut mir leid. In der Bibel steht schwarz auf weiß, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Oder ich muss den Herrn fragen, ob ich Zehnten geben soll. Oder ob ich das Reich Gottes unterstützen soll. Ob ich Zeugnis geben soll vom Herrn Jesus. Weißt du, das steht in der Bibel, wer mich bekennt und dergleichen. Oder soll ich mein Leben mit Gott in Ordnung bringen? In der Bibel steht schwarz auf weiß. Ja. Oder ob ich mich versöhnen soll. vergeben sollte, verstehst du? Es gibt keine Diskussion. Wer nicht vergibt, kommt auch nicht in den Himmel, der kommt in die Hölle. In aller Liebe, du magst schockiert sein, was ich jetzt sage. Verstehst du? Das steht schwarz auf weiß. Da muss ich nicht fragen, soll ich dem oder der vergeben? Du musst vergeben. Sonst wird dir nicht vergeben. Wenn wir eine klare Anweisung aus der Bibel haben, sollten wir bedingungslos tun. Bedingungslos, tut mir leid. Ein anderer Fall, was mich zu schaffen gemacht hat. Eine Schwester hat einen Bruder beleidigt, auch in Stuttgart. Und sie entschuldigt sich und bittet um Vergebung. Und der Bruder sagt, lass mich noch darüber beten, ob ich dir vergebe oder nicht. Verstehst du? Gar keine Diskussion. Ja, ich muss beten. Und ich muss eines sagen, dieser Mensch, der nicht vergibt, der geht geradeaus in der Hölle. Jesus sagt, da kommst du nicht raus, bis du nicht den letzten Heller bezahlt hast. Aber beten, reden wie der liebe Gott. Die meisten Superchristen fehlt noch etwas. Selbstverleugnung. Verstehst du? In der Bibel steht, du sollst dich selbst verleugnen. Wer sein Leben liebt, wer sein Leben nicht verleugnet, wer sein Kreuz nicht auf sich nimmt, da hat das ganze Beten keinen Sinn. Da muss man nicht Gott fragen, soll ich mich verleugnen? Soll ich mein Kreuz auf mir nehmen? Nein, steht in der Bibel schwarz auf weiß. Gewiss, es gibt Zeiten, in denen wir gezwungen sind, diese oder jene Angelegenheit dem Herrn vorlegen, wo wir nicht sicher sind, was nicht eindeutig in der Bibel steht. Verstehst du? In praktischen Dingen. Da sollten wir nach dem Sinn suchen und sagen, Herr, was ist dein Wille? Aber in den meisten Fällen des Lebens, ist nur noch eine Frage des geistigen Instinkts. Ist das der Wille Gottes? Und Liebe ist immer Gottes Wille. Dienen ist immer Gottes Wille. Ja. Da brauche ich keine Frage. Und da muss ich nur bitten, Gott, gib mir Weisheit, dass ich das so tun kann, wie du es gerne haben möchtest. Das ist nämlich das, wo wir weitermachen sollten. Als Christen, haben wir Widerstand und wir sollen die Dinge gebrauchen, was da ist. Und ich habe in Stuttgart damals, weil ich solche Notfälle gehabt habe, solche Katastrophen, hat Gott mir etwas gezeigt. Mach eine Aktion, dass ich den Leuten sage, wir sollen ständig den Herrn fragen, was würde Jesus tun? Und wenn du diese Frage stellst, was würde Jesus tun, da brauchst du keine Bibel, brauchst auch keinen Heiligen Geist. In aller Liebe. Was würde Jesus tun? Und da wirst du plötzlich merken, Jesus würde lieben. Und Jesus würde sagen, eure Rede sei ja, und eure Rede sei nein, nein. Verstehst du? Seid konsequent. Jesus würde nicht lügen. Jesus würde nicht heucheln. Jesus würde sagen, ich will nicht. Ich will nicht. Verstehst du? Und wir müssen offen und ehrlich sein, wenn wir was nicht wollen und wissen, das ist nicht vom Herrn und das ist nicht für mein Leben, dann musst du sagen, danke, ich will das nicht, das ist nicht mein Weg. Und ich sage manchmal den Leuten ganz frei weg, manche sind schockiert, die wollen mir was geben, ein Buch oder sonst was, ich sage, danke, ich nehme das Buch nicht an, also, es sei denn, du schenkst mir das Buch. Aber wenn ich du wieder zurückgeben haben möchtest, ich vergesse, verstehst du? Und deshalb sage ich frei weg, ich will das nicht. Behalte es, ich kann mich selber kaufen, dann, wenn ich das will, wenn mich das Thema interessiert. Oder dass du sagst, du, ich habe keinen Auftrag dazu. Wir sollen von vornherein ganz klar sein, wenn jemand dich etwas bittet und du weißt, dass es nicht im Willen Gottes ist, das ist nur im Faulheit oder im Fleisch oder was auch immer ist. Wir sollen so sensibel sein vom Heiligen Geist. Aber natürlich, dann heucheln wir und lügen und spielen Theater und dann, ich muss den Herrn noch fragen. Und dann kommt es nie keine Antwort. Und Jesus, er würde alles tun, was du bittest. Und der Herr Jesus sagt sogar, alles, was ihr in meinem Namen bittet, ich werde es tun. Von 2 oder 3 eins werden und dergleichen. Und Jesus würde alles tun, wenn es ums Reich Gottes geht, Nummer 1. Jesus würde alles tun, wenn es um Gerechtigkeit geht. Jesus würde alles tun, wenn es um Liebe geht. Warum verkriechen sich so viele Christen und tauchen unter? Nur weil sie Blabla-Christen sind. Fromme Schwätzer. Aber sobald sie was tun müssen, buddeln sie sich ein, versinken, verleugnen sich, fühlen sich nicht zuständig, verraten Jesus, werden passiv, bringen sich nicht ein und sie wollen nur Zuschauer sein. Große Dinge passieren da. Nein, Gott will dich und mich benutzen, dass große Dinge passieren durch uns. Genau wie Gideon. Er hat eine ganze Menge Ausrede. Ich bin zu jung, zu klein, meine Familiensituation ist zu chaotisch. Denk nur an John Wesley. und hat immer noch mehr gepredigt. John Wesley, es hat so viel Predigten. Ich glaube, ich habe zu Hause immer noch das Buch. Über 1000 Predigten, verstehst du, die er gehalten hat. Er ist von seinem Pferd nicht mehr runtergestiegen. Er ist in manchen Kirchen sogar mit dem Pferd reingeritten. Und dann hat er dem Pferd so auf den Kopf geklopft und sagt, mein Gaul hat mehr Leute zum Heiland kommen sehen, wie mancher Prediger in seinem ganzen Leben. Ja. Also, weißt du, man muss, und trotzdem so ein Familienleben. Das war nur Vernunft, die er führte. Das hat er auch offen gesagt und wusste. Und er war dankbar, dass er die Frau hatte, denn sonst wäre er nie John Wesley geworden. Der hat ihn finanziell unterstützt und sehr viel beigetragen. Aber weißt du, manchmal führt Gott so und so. Und du musst nicht so komisch denken. Oder viele sagen, ich bin geschieden, ich habe keine Ausbildung, ich kämpfe gegen meine Abhängigkeit oder ich habe so viele Zweifel über Gott, ich kann es nicht. Nein, wenn Gott dich beruft, denk an Gideon, du streitbarer Held. Ausreden zählen bei Gott nicht. Weißt du, auch wenn du denkst, ich bin von Gott ist von mir enttäuscht oder ich bin behindert und ich bin krank, Gott will Gideon seinen Auftrag übertragen und Gott will den Gideon gebrauchen. Und so ist auch in unserem Leben, ihr Lieben. Versteck dich nicht in einer Höhle oder wo auch immer. Paulus schrieb an die Korinther in 2. Korinther Kapitel 4, Vers 7. Wir allerdings haben einen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist. Egal in welche Gefäße, schöne oder schlechte Gefäße, gut oder was weiß ich, uns ist eine überschwängliche Kraft übertragen in unserem Leben, die ist wirksam. Ich bin von Gott bestellt. Paulus war von Gott auserwählt. Lass los deine Scham, deine Bescheidenheit, deine Zurückhaltung. Lass los. Doch ist wurscht, was die Leute denken. Ein Dichter, ein deutscher Dichter hat einmal gesagt, ist der Ruf mal ruiniert, lebt man ungeniert. Lass deine Scham los. Du bist von Gott gewollt, von Gott bestellt, bestimmt für diese Situation. Ich denke nur an die Esther, ganz schnell noch. Und Esther, du musst und das Holocaust verhindern. Und du musst gehen zum Kaiser oder zum König, denn du bist für diese Stunde, für diese Aufgabe geboren. Du bist in dieser Position reingekommen. Du musst rein. Hab keine Angst. Du bist von Gott bestellt. Mach wie Josef von Arimathäa, geh zu Pilatus und bitte um Jesus. Egal, was die hohen Priester denken, stell dein Grab zur Verfügung, überwinde dein Schamgefühl. Was denken die Frommen? Lass doch die denken, was sie wollen. Auch deine Gefühle, hör nicht auf deine Gefühle. Auch die sind manchmal vom Teufel. Schluck deine Ängste runter. Sie lähmen dich nur. In 2. Timotheus 1, Vers 7, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben. Gideon hatte Angst, aber er wurde am Schluss der Sieger mit 300 Männchen. Er hatte Angst. Am Anfang magst du Angst sein. Das ist eine Herausforderung. Höre, ja, und lass dich nicht disqualifizieren, auch von niemand. Ja, ich brauche eine Lobby, ich brauche ein Team, ich brauche ein paar Geschwister, die hinter mir stehen, ich brauche ein paar Bete und so weiter. Nein, du bist von Gott geboren, bestellt. Du brauchst nur, John Hudson Taylor hat gesagt, du brauchst keinen großen Glauben, du brauchst Glauben nur an einen großen Gott. Glaub an einen großen Gott und du wirst Wunder erleben. Und dann brauchst du noch ein gehorsames Herz noch als nächstes. Und viele Christen verstecken sich in der Kirche, in der letzten Reihe. Ich habe nichts gegen euch in der letzten Reihe. Nein, aber die verstecken sich in der hintersten Reihe, melden sich nie freiwillig, weil irgendwie glauben sie, wir passen da nicht rein oder das ist nicht unser Amt, das ist nicht unsere Aufgabe. Gott ist ein Spezialist und er macht aus jedem Versager einen Spezialisten. Halleluja. Aus jedem Versager, aus jeder Niete macht er zu einem Helden. Er hat einen Petrus wiederhergestellt, als er ihn dreimal verleugnete. Ja, werde deine Bezeichnungen los, egal was die Leute sagen. Thomas der Zweifler, schmeiß dein Etikett in den Müll. Thomas ist einer der gläubigsten Menschen, Apostel geworden, der ging bis nach Indien runter. Ich bin auf seinen Spuren in Madras und Cochin gewesen. Und wo er gebetet hat und erstochen worden ist, dann beim Beten von einem Feind des Kreuzes. Ja, die sind weitergegangen. Lass dich durch deine vergangenen Erlebnisse die Niederlage, die du erlebt hast, nicht irgendwie ein Etikett verpassen. Thomas, der Zweifler. Der hat nur ein einziges Mal gezweifelt. Und das ist nicht immer richtig. Keiner kann das beweisen, dass der Mann gezweifelt hat. Aber Thomas, der Zweifler, sogar bei den Aposteln. Freunde, Lehrer, Chefs oder Angehörige haben dich vielleicht verachtet, dich verletzt irgendwie. Erlaube nicht, dass diese dumme, verantwortungslose Menschen dich zu einem Versager abstempeln. Du bist von Gott bestellt. Halleluja. Du bist von Gott bestellt. All diese Menschen haben keine Macht und du darfst ihnen keine Macht über dein Leben geben, dass sie dich abschreiben, dass sie dich beschneiden oder was weiß ich, negativ beurteilen. In Jesu Wunden bist du geheilt. Und noch ganz schnell Richter Kapitel 6, Vers 32 von Gideon. Gideon erhielt einen Namen, nämlich Jerubal. Das war der neue Name. Baal soll sich an ihn, an diesen Midianiter rächen. Und er, weißt du, was er gemacht hat? Das erste hat er den Götzenaltar bei sich zu Hause in seinem Elternhaus umgeworfen. Wer hat das gemacht? Und dann sagte Papa, ich. Ja, und dann dieser Baal soll sich an ihm rächen. Und er hat sich an dem Baal gerecht. Gideon wurde eine ernsthafte Bedrohung mit dem Götzen Baal. Und das, er brachte die Wende in Israel. Dieser Weichei, dieser Feigling ist ein Kämpfer geworden. Lebe und verkrieche dich nicht. Das ist meine Botschaft heute gewesen. Lass dir deine Ernte nicht zerstören. Das, was du in deinem Leben erwirtschaftet hast, lass dich vom Teufel nicht nehmen, von deinen Feinden. Und lass dich nicht in die Knie zwingen. Der Teufel möchte in die Knie zwingen. Nein, stehe ganz fest auf dem Boden der Verheißung. Der Feind ist sogar auf der Lauer. Der kommt noch hier nicht nur zu der Gerstenernte, der kommt auch zu der Weinernte. Gott gebraucht die Schwachen. Halleluja, Halleluja. Gott gebraucht die Schwachen. Verkriech dich nicht. Auf dich wartet ein Wunderleben. Sag, hier bin ich. Ich kann nicht anders, auch wenn es 1000 Teufel auf dem Dach sind. Du kennst ja diesen Ausspruch. Ja, schau auf das, was Gott durch dich tun kann. Werde ein Produkt Gottes, Bruder, Schwester. Du kannst mit Gottes Hilfe deine ganze Umgebung verändern. Du kannst die Welt nicht verändern, aber deine eigene Umgebung. Um dich herum geschieht so viel Trauriges, so viel Bedrückendes, so viel Deprimierendes, so viel Böses und so viel Schmerzliches. Und du kannst sagen, ich erhebe den Herrn, ich preise den Herrn, dem Teufel zum Trotz. Und wenn wir siegreich sein wollen, wir müssen dem Teufel zum Trotz anfangen. Und zwar, wir müssen zu Hause dem Teufel zum Trotz anfangen, Gott zu loben, zu preisen. Und dann können wir auch in Situationen, wenn wir nachher draußen sind, aber wir fühlen unsere Ohnmacht, weil wir Gott viel zu wenig loben und preisen. Wir brauchen ein Wunder, ein Eingreifen Wunder, ein Eingreifen Gottes. Und fang an, den Herrn zu Hause zu preisen, zu loben. Schmeiß den Götzen bald bei dir zu Hause um und wirf in den Komposthaufen oder in den Mülleimer. Ein Wort aus Richter Kapitel 14. Gott sagt, geh in der Kraft, die du hast und rette Israel aus der Hand der Midianiter. Ich sende dich. Geh in der Kraft, die du hast. Vielleicht hast du gar keine Kraft, aber du kannst deine Hände hochheben. Wir haben in der Bibel, als Moses die Hände hochhob, siegte das Volk Gottes. Warum das Volk Gottes nicht mehr siegt, ist, weil zu wenig die Hände erhoben werden. Geh in der Kraft, die du hast, auch wenn sie noch so klein ist. Geh in der Erkenntnis, was du von Gott bekommen hast, in der Offenbarung, die er dir gegeben hat. Geh in dem Geist, was dein Leben erfüllt, auch wenn es nur 10 Gramm sind. Geh in den Fähigkeiten, die Gott dir gegeben hat, in der Salbung. Mehr brauchst du nicht. Du denkst nur, oh, wenn ich voll Heiligen Geistes wäre. Nein, während sie hingingen, wurden sie geheilt. Während wir etwas tun, werden wir gestärkt. Während wir etwas unternehmen, wir werden die Salbung erleben. Viele suchen, was andere haben, begehren das Fremde, aber du hast genug in dieser Kraft, die du hast, lieber Gideon. Sei mit dir selbst zufrieden, was du bist und was du hast. Du bist von Gott bestellt. Oh, ich bin begeistert. Ich bin von Gott bestellt. Wir alle sind miteinander von Gott bestellt, hier auf diesem Planeten Erde. Lebe und verkrieche dich nicht und lass dich nicht klein machen und klein reden. Lieber Heiland, ich danke dir, dass du uns die Gnade geschenkt hast, kraftvoll und stark zu sein, einfach zu leuchten und unser Licht nicht unter den Scheffel zu stellen. Vater, ich danke dir, dass du mich und uns und die Geschwister, die jetzt dein Wort hören, alle Gottbestellte sind, Lob und Dank. Und du hast uns eine Bestimmung gegeben, gib uns die Kraft, dass wir diese Botschaft austragen, weitergeben und aus unseren Verstecken rauskommen, wo wir auch sind, Herr Jesus. Wir wollen Licht und Salz sein, lieber Gott. Am liebsten gebrauchst du Versager. Oh, ich bin begeistert davon, lieber Herr. Oh, diese Botschaft möge viele Menschen erreichen in unseren Tagen, dass wir so viele Gideoniter haben, die aufstehen wie dieser junge Mann und einfach mit ein paar Leutchen große Dinge für dich bewirken. Lieber Heiland, ich danke dir. Und dass wir den Teufel dorthin schicken, wo der hingehört, in die Hölle. Und dass wir das Reich Gottes bauen. Oh Gott, ermutige meine Geschwister. Heiliger Geist, erfülle sie mit der Kraft aus der Höhe. Danke, Herr, dass viele Gideoniter noch geboren werden und bestellt werden vom Heiligen Geist. Amen.